Ja, hallo, herzlich willkommen zum Pentacast 51, elektronisches Papier. Im Studio oder am Podcast-Mischpult begrüße ich heute den Alexander von der Stammbesetzung.
Hallo.
Den Hörern wahrscheinlich sehr bekannt. Und unsere Gäste heute, die uns hoffentlich mit ihrem mannigfaltigen Wissen beglücken werden und auch ein kleines Projekt mitgebracht haben. Da hätten wir den Markus.
Hi.
Und den Robert.
Hallo.
Ja, und ich bin der Rob und wir werden jetzt ins Thema einsteigen. Okay, wir haben also alle vor uns Displays. Das sind in den meisten Fällen, wenn ich hier so schaue, LCD-Displays. Und ja, das ist der aktuelle Stand. Früher gab es auch mal Elektronenstrahlröhren. Damit fing das so ein bisschen an mit diesen Displays. Dann kamen irgendwann die TFTs und Plasma. Weiß ich gar nicht, ob eins von beiden viel eher kam.
Also Plasma ist auch schon relativ alt. Ja. Vor dem der braunschen Röhre kam die Nipkow-Scheibe.
Oh, die, ja,
schon mal ja, das ist aber, muss man, also das war ein mechanisches Display, was aber Bewegtbilder angezeigt hat. Ganz lustig. Es gab noch diese LVD, also Vakuumröhren, die leuchten. Nixi-Röhren sind davon so die bekanntesten. Das sind im Prinzip Klimmlampen mit bestimmten Formen, also Buchstaben oder Zahlen drin. Aber so richtig Display, die Pixel und Grafik herstellen, gibt es eigentlich heute OLED, LCD und E-Paper.
Und schwupps, schon sind wir beim Thema, denn wir werden heute eigentlich nur über E-Paper reden. Die haben ja einen signifikanten Vorteil oder zumindest einen Unterschied zu den eben genannten Displays, die alle ständig aktualisiert werden müssen, bloß damit sie dasselbe Bild anzeigen. Wie ist denn das vielleicht bei E-Paper?
Genau, also bei E-Paper ist es so, dass die reflektiv arbeiten. Das ist im Prinzip genauso wie bei Papier, also wie bei klassischem Papier. Das heißt, man braucht Licht, was von woanders kommt, also aus dem Raum oder von der Sonne am besten. Je heller, desto besser. Und desto besser ist das lesbar. Und das Display selber hat keine Hintergrundbeleuchtung und braucht deswegen an der Stelle auch nur Strom, wenn der Bildinhalt selber abgedatet wird, aber ansonsten nicht.
Da fällt mir gerade ein, ich habe einen Tolino, der hat eine Hintergrundbeleuchtung oder eine Vordergrundbeleuchtung.
Wie ist in Frontlight hat er.
Ah, das ist
genau, eine Vordergrundbeleuchtung. Das kommt von vorne.
Interessant.
Und die Pebble, die ja auch sehr oft als E-Paper bezeichnet wird, hat ja eigentlich keinen E-Paper.
Richtig.
Was ist das? Weil die ist ja auch reflektiv.
Jein, also E-Paper ist ein Begriff, der eigentlich mehrere Technologien zusammenfasst. Die Pebble hat, soweit ich weiß, ein Sharp Memory LCD.
Genau.
Bezeichnet man manchmal auch als E-Paper, aber generell, wenn man von E-Paper spricht, meint man meistens elektrophoretische Displays. Wie zum Beispiel E-Ink ist da ein geläufiger Begriff, das ist eigentlich ein Markenname bzw. ein Firmenname. Die Firma E-Ink ist bekannter dadurch geworden, dass sie vor allem die Kindles von Amazon ausgestattet hat und damit zum ersten Mal diese E-Papers einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat.
Du hast gerade Elektrophorese gesagt, ich kenne die Gel-Elektrophorese von den DNA-Bildern herstellen. Ist das sowas ähnliches? Also die schönen Streifen, die man immer, wenn genetischer Fingerabdruck kommt, dann sieht man immer so schöne Fotos mit so einem Strichmuster, so einer Art Barcode-Muster. Das ist Gel-Elektrophorese.
Wenn du das sagst, ich habe keine Ahnung. Das ist ein Thema, mit dem wir uns jetzt wenig auskennen. Ja,
da trennt man die Sachen nach Gewicht im Prinzip über ein elektrisches Feld.
Ja, genau. Genau. Im Wesentlichen, die Funktionsweise ist so, dass es ein sogenanntes Media gibt, was auch von der Firma E-Ink hergestellt und eigentlich in einem Quasi-Monopol verkauft wird. Und in diesem Media sind Kapseln, in diesen Kapseln ist eine Flüssigkeit mit geladenen Partikeln, schwarzen und weißen. Und was man am Ende macht, ist um diese Kapseln rundherum ein elektrisches Feld anlegen und diese geladenen Partikel ziehen sich dann eben zu ihrem jeweiligen entgegengesetzten Plus- oder Minuspol und dadurch, dass eben dann die schwarzen oder die weißen Teilchen nach oben schwimmen, sieht man dann ein schwarzes oder weißes Bild. Also du hast eine Teilchenbewegung über ein elektrisches Feld.
Ja, wie werden die Partikel da drin geladen? Sind die von ihrer stofflichen Eigenschaft so? Oder kriegen die irgendwann mal ein elektrisches Feld übergepumpt? Aber das würde ja irgendwann dann abflachen.
Genau. Genau, ja, die sind initial geladen durch den Stoff. Also, genau.
Also durch die physikalischen Eigenschaften.
Genau.
Was sind das für Stoffe da drin?
Das ist Betriebsgeheimnis von der Firma.
Ja. Also, das sind irgendwelche Nanopartikel, die schwarz oder weiß sind oder welche Farbe auch immer. Mhm. Und sind das eher Polymere oder sind das Metallpartikel? Wisst ihr nicht.
Also diese Flüssigkeit, in der die Partikel dispergiert sind, das ist ein Polymer. Die Partikel an sich, muss ich sagen, da bin ich jetzt überfragt. Also das ist, denke ich, möchte die Firma E-Ink wahrscheinlich auch nicht, dass wir das unbedingt wissen.
Und einen Podcast bringen.
Ja, genau.
Bei der Firma Gyricon, wo das ja irgendwie zuerst entwickelt wurde, in den 70ern, in Palo Alto Research von Xerox.
Mhm.
Lustigerweise, die Firma wurde erst 2005 aufgelöst, haben lange durchgehalten, aber die haben irgendwie auch Kügelchen gehabt, sind in Öl geschwommen, aber
ja, da war's.
Was jetzt die Eigenschaft von den Kügelchen war, aber die hatten diese Drehung, die sind nicht geschwommen, sondern die hatten die Kügelchen, konnten die drehen.
Da war es so, dass es nicht zwei Arten von Kügelchen, weißen und schwarzen, sondern es gab eine Kugel, die auf der einen Seite schwarz, auf der anderen Seite weiß war und die Kugel hat einfach nur ihre Ober- oder Unterseite eben gedreht.
Wahrscheinlich sowas Art wie ein Magnet oder so, dass sozusagen die eine Seite anders statisch geladen
war. Witzig, weil genau dieses Bild ist das, was, wenn man in der CT irgendwo oder irgendein anderem Medium, Presse, wo auch immer, dann wird immer genau das so gezeigt, es gibt die Kügelchen, die halb schwarz, halb weiß sind und die werden dann gedreht. Das ist also nicht so. Das heißt, man hat kleine Kügelchen, die sind mit dem flüssigen Polymer gefüllt und da drin sind Nanopartikel.
Richtig.
Die dann aufsteigen oder
eben. Genau, die Nanopartikel sind das, was sich mechanisch bewegt sozusagen oder physikalisch bewegt dann.
Hm. Ja. Die hatten auch eine interessante Zusammensetzung von der Größe, das hatte so ein bisschen Hintergrund.
Die Kapseln, in denen diese Nanopartikel drin sind, genau, die haben halt verschiedene Größen, also das ist einfach dann so angelegt, dass die sozusagen die höchste, möglichst hohe Packungsdichte erreichen, weil das Ziel, was man haben will, ist ja, dass man möglichst viele der Nanopartikel, also eine möglichst große geschlossene Fläche, sozusagen an die Oberfläche zum Beispiel treiben will, weil man ein möglichst schwarzes, tiefes Fläche haben will. Und dazu muss quasi die Oberfläche auch so gefüllt wie möglich sein. Genau.
Wie viele Laken von diesen Kügelchen sind das? Ist das nur eine oder sind das mehrere?
Das ist meines Wissens eine.
Das ist eine
Lage. Eine.
Genau.
Ja. Okay. Also da werden nicht einfach, ich sag mal, eine Tüte Kügelchen ausgeschüttet und breitgewalzt, sondern das wird schon ordentlich angeordnet.
Genau.
Ja. Und es ist ja nicht nur, dass man eben so ein sehr intensives Schwarz bekommt, sondern da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen, die da möglich sind.
Genau. Der einfachste Fall ist natürlich, wenn man dieses Medium in sein Extrem treibt, also alle weißen Kügelchen nach oben weiß, alle schwarzen nach oben schwarz. Man kann die auch in der Mitte mischen und dadurch erhält man dann Graustufen.
Genau. Das sehen wir hier auf einigen, oder ich habe es auch beim Tolino, kann man ja auch Bilder anzeigen, man kann sogar browsen damit.
Genau, auch wenn man das nicht will. Genau, also normalerweise ist es so, dass die Kindles zum Beispiel, die können 16 verschiedene Graustufen darstellen, was auch nach heutigen Standards vielleicht nicht mehr aktuell ist, aber an sich völlig ausreicht.
Um Text und Bücher lesen. Was kriegt man für eine Auflösung damit hin, so ein DPI etwa?
Das hängt ganz vom Prozess ab, der Backplane. Also das ist so dieses Media, was eigentlich das bildgebende Material ist, das wird auflaminiert auf ein Transistor-Array. Und je nachdem, wie du dieses Transistor-Array herstellst, zum Beispiel in einem Silizium-Prozess, da kommen relativ große Packungsdichten. Also ich glaube 300 dpi ist sowas, was standardmäßig so in den Kindle zum Beispiel drin ist.
Und 300 dpi, damit bekommt man schon ein Bild hin, was deutlich besser ist als das, was eine Zeitung bietet. Oder normales Druckbild von einem guten Letterdruck.
Ja.
Du hast jetzt gerade gesagt, das ist eine Matrixansteuerung, so wie man es vielleicht auch vom TFT-Display kennt, so eine Aktivmatrix im Hintergrund, so Transistoren, die halt matrixverschaltet sind. Gibt es da auch noch was anderes? Wisst ihr was?
Ja, und zwar, willst du vielleicht erzählen, Robert, von den Segmented-Displays?
Genau, also du kannst, ja, es gibt die einfache Variante davon ist, dass man sozusagen anstatt einem Pixel-Array, was zeilen- und spaltenweise adressiert wird, dass man sozusagen auch solche segmented, schon fertigen, segmentierten Elektroden hat, mit denen man dann so einfache Ziffern oder Buchstaben
sieben Segmente zeigen.
Genau. Okay.
Und genau, und da muss man sagen, das ist relativ einfach, also da ist für eine Firma der Markteintritt relativ einfach, so ein Segmented-Display herzustellen, weil du mit einem normalen Leiterplattenprozess einfach relativ grobkörnig so ein Segment machen kannst und dann da einen relativ großen Kondensator hast, den du ansteuerst, anstatt eben wirklich 300 dpi pixelfein Transistoren herstellen zu müssen.
Für was brauche ich denn den Kondensator?
Ja, damit kommen wir jetzt eigentlich in das Geheimnis, warum, wie die Backplane zusammen mit dem Media darüber funktioniert. Und zwar ist das so, dass, wir hatten es ja schon gesagt, dass man ein elektrisches Feld braucht, damit sich die Partikel bewegen. Und das macht man, indem man einen Kondensator über dieses Media, also oben eine Kondensatorplatte und unten eine kleine Kondensatorplatte mit den Transistoren anlegt und dann lädt man die untere Platte über die Transistoren entsprechend auf, damit das E-Feld dann anliegt und sich die Kügelchen bewegen können.
Genau, also der Punkt ist, dass es für eine bestimmte Zeit anliegen muss. Die Kügelchen, das brauchen Millisekunden, bis die sich sozusagen von ihrer Position 1 auf die Position 2 bewegen. Und wenn ich aber ein großes Display durchscannen will oder durchadressieren will, lade ich sozusagen mal kurz den Kondensator auf. Und in der Zeit, in der die restlichen Zeilen angesteuert werden, liegt sozusagen weiterhin das Feld an, über dem Pixel an.
Ja. Ja. Von was für Spannungen reden wir? Bei einer Brownschen Röhre sind das ja schnell mal 10.000, 30.000 Volt oder so.
Ja, ja, ganz so hoch sind wir nicht, aber eigentlich sind wir auch schon in einem Bereich, wo wir sagen können, dass wir mit, wir sagen immer High Voltages dazu, aber wir arbeiten eigentlich schon mit relativ hohen Spannungen. Also die Source von dem Transistor, also das Potenzial, auf dem dann der Kondensator gelegt werden muss, muss entweder plus oder minus 15 Volt sein. Mhm. Was natürlich erstmal erzeugt werden will aus den 5 oder 3,3 Volt, die man so in der Standardelektronik eigentlich zur Verfügung hat.
Aber da fließt ja letztendlich kein Strom, außer Leckströme.
Da fließen nur Leckströme, richtig, ja.
So, das heißt, im Prinzip ist es statisch. Also kein Stromfluss wie beim, keine Ahnung, TFT oder so.
Also im Moment des Schaltens fließt schon ein kleiner Klar. Strom, weil genau, also die Leckströme sind schon eine Größenordnung, aber es ist an sich der große Unterschied zum TFT ist, dass halt nur für die Dauer des Updates, wo wir halt von Millisekunden reden oder von einer knappen Sekunde Größenordnung, in der Zeit fließt sozusagen ein kleiner Strom und die restliche Zeit war es das und ich kann sozusagen die Elektronik abschalten.
Ja, man muss halt ein bisschen Energie in das System bringen, damit sich da was bewegt.
Genau, richtig. Das muss ja irgendwo herkommen.
Ist eine mechanische Bewegung,
richtig. Okay.
Ja, ja. Und da ist jetzt vielleicht auch nochmal dazu gesagt, diese plus minus 15 Volt sind ja eigentlich nur das, was wir brauchen, um das E-Feld anzulegen, aber damit der Transistor schaltet, brauchen wir deutlich höhere Spannung an der Gate, die wir da anlegen müssen. Also da reden wir dann, je nachdem, welche Transistortechnologie man hat, reden wir teilweise von minus 42 Volt oder plus 28 Volt, okay, die natürlich auch erstmal erzeugt werden wollen.
Und trotzdem brauchen diese Displays relativ wenig Strom. Also selbst wenn die relativ groß sind, kommt man mit wenig Strom sehr, oder Strom ist ja nicht, sondern mit kompletter gespeicherte Energie aus Akkus oder so, doch relativ weit.
Genau, also das hängt am Ende dann natürlich von deiner Update-Frequenz ab. Also wenn du sozusagen ein Video auf dem E-Paper laufen lässt, dann ist der Stromvorteil weg. Also dann braucht das, glaube ich, auch genauso viel am Ende oder dieselbe Größenordnung wie ein LCD-Display. Okay. Aber jetzt für Anwendungen, wo das ist auch so ein bisschen die Nische für E-Paper, neben der guten Sichtbarkeit ist das eher so mittlere oder wenige langsame Update-Raten, wo sich sozusagen über lange Zeit ein Status einfach nicht ändert, sondern nur in größeren Abständen ändert.
Also man braucht eben keinen Erhaltungsstrom, um den Zustand beizubehalten, sondern der bleibt stromlos da.
Ja, was ich ein bisschen seltsam finde, bei meinem Tolino zum Beispiel, der schaltet sich immer ab nach 5 Minuten. Theoretisch könnte es immer egal sein. Also da wird das Display nochmal komplett gelöscht.
Ja, das hat andere Gründe. Das liegt daran, dass wahrscheinlich das Bild, was du da hast, nicht eingebrannt werden soll.
Bitte? Bilder einbrennen? Braunsche Röhre?
Oder täusche ich mich nicht?
Ich weiß es nicht, glaube ich.
Also ich habe auch einen Tolino und der macht das auch.
Ja.
Aber jetzt ist die Frage, warum tut er das?
Also vielleicht eher wegen dem Android im Hintergrund oder diesem System, was so immer dahinter läuft.
Auch möglich,
das abzuschalten. Aber warum löscht man dann das Display nochmal?
Also man muss, um von einem Bild, ich weiß nicht, ob wir da schon zu sehr ins Detail kommen, aber Das funktioniert so, um von einem Bild zum nächsten zu kommen. Also wenn man das nächste Bild anzeigt, muss man quasi den Inhalt des vorherigen Bildes noch wissen. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass das quasi das aktuelle
Bild
im Speicher abgelegt wird.
Das ist aber auch ein spannender Punkt. Werden die Bildpunkte, also wird das ganze Bild auf einmal angesprochen, werden die nacheinander zeilenweise oder wie werden die aktualisiert?
Zeilenweise, gateweise. Also wir haben ja quasi eine Matrix aus, die sich am Ende aus den Kreuzungspunkten von den Source-Lines der Transistoren und der Gate-Lines der Transistoren bilden. Die Gate-Lines werden einfach einen nach der anderen durchgeschalten und die Source werden eben entsprechend ihres Bildinhalts geschalten.
Okay, also immer zeilenweise.
Genau.
Wird durchgerattert.
Ja.
Okay, genau. Und selbst diese ganz kleinen Displays müssten dann ja auch irgendeine Art Speicher haben, wenn ihr sagt, man muss wissen, was vorher drauf war, um zu wissen, welchen Zustand welches Pixel hatte.
Man muss es nicht immer wissen. Man kann auch quasi einen Status Quo auch herstellen, wenn man das Display updatet. Aber es ist immer besser, den vorherigen Bildzustand zu wissen, um halt die optimale Ansteuersequenz zu finden. Oder mit der Controller die aktuelle, die Ansteuersequenz weiß.
Da fällt mir ein, hätte ich eigentlich gleich am Anfang fragen wollen. Wir haben ja hier im Prinzip ein mechanisches Display. Altern die irgendwie?
Alles altert.
Ja, aber also auch LCD altert. Aber LCD gibt es Anzeigen, die sind jetzt 30, 40 Jahre alt und funktionieren wie am ersten Tag.
Ja, also man muss vielleicht noch dazu sagen, das haben wir jetzt noch nicht erzählt, also diese Technologie, von der wir hier reden, ist ja eine besondere Technologie, weil es auf organischen Halbleitern und organischen Materialien beruht. Und statt Glas kommt hier PET oder Plastikfolien zum Einsatz. Da gibt es sicher über lange Zeiten leichte Alterungseffekte, aber jetzt nichts, was irgendwie in kurzen Zeiten relevant ist.
Also so Degradation durch UV-Licht oder so. Also bei den Polymeren kann ich mir das vorstellen. Ja. Aber
da gibt es natürlich UV-Barrieren, die das verhindern sollen.
Ah, okay.
Auf den, genau. Bei Plaste sehr UV-anfällig, nämlich ist. Ne? Da gibt es dann auf der obersten Schicht eine UV-Barriere, die das sozusagen abfangen soll.
Okay.
Ja. Gibt es diese Displays eigentlich auch in Farbe?
Das ist ein interessantes Thema. Also E-Ink hat gerade vorgestellt auf dem Messen auf der Display Week in Los Angeles, war vor gar nicht so langer Zeit, vor einem Monat glaube ich, da haben sie vorgestellt, dass sie Full-Color E-Ink Displays haben. Und da ist es so, dass sie drei verschiedene Farbkugelpartikel haben, die also rot, grün, blau und die miteinander mischen können. Da muss man jetzt aber dazu sagen, wenn die vom einen Bild aufs andere wechseln wollen, dann dauert das mindestens eine halbe Minute. Das ist dann also wahrscheinlich eher interessant im Bereich Werbung, Außenwerbung, Hinweisschilder, sowas.
So lang.
Was man aber außerdem, was man aber noch machen kann, man kann auf diese Schwarz-Weiß-Displays kann man einen Farbfilter drucken. Das ist dann ähnlich wie bei den alten Röhrenfernsehern von damals, wenn man da nah rangeht und dann in jedem einzelnen Pixel das Rot, Grün und Blaue den Anteil dran sieht, genauso wird das dann gemacht. Da werden vier Pixel zu einem, ich sag mal, Metapixel zusammengefasst, das Rot, Grün, Blau und Weiß ist.
Verstehe. Dann brauchst du sozusagen viermal höhere Auflösung, muss ich sagen.
Ja, oder...
Das verwischt, das ist dann nicht ganz so... Aber man braucht auf jeden Fall ein bisschen höhere Auflösung.
Ja, wenn wir gerade bei mechanischen Eigenschaften sind, Lage unabhängig. Das Ganze. Also es ist egal, wie man das einbaut, ob das bewegt ist, ob ich das in der Hosentasche habe. Also ich kann mich dran erinnern, vor ein paar Jahren gab es mal ein Handy, was sowohl ein TFT als auch ein E-Paper-Display hatte. Fand ich sehr schick. Hat sich bloß nicht durchgesetzt.
Das war die Firma Jotaphone. Sind, glaube ich, gerade dran, das Jotaphone 3 rauszubringen, soweit ich weiß. Ja.
Genau. Also durch den Aufbau von diesem Media, der ja so war, dass wir quasi diese Nanopartikel haben, die Farbe geben, aber die Nanopartikel sind gefangen in größeren Kapseln. Dadurch ist das mechanisch absolut stabil. Also da passiert eigentlich gar nichts mehr. Man kann es schütteln, man kann es drehen. Da passiert nichts, was man mit dem Auge sehen kann.
Ja. Und andere Einflüsse, gut, Luftfeuchtigkeit, das Ganze ist gekapselt, das wird kein Problem sein. Temperatur?
Ja, dadurch, dass diese Partikel ja in einer Polymerflüssigkeit aufgelöst sind, diese Polymerflüssigkeit, die verhält sich wie jede andere Flüssigkeit, das heißt also bei niedrigen Temperaturen wird sie fester und das heißt also auch, dass die Partikel dann in dieser festeren Flüssigkeit länger brauchen, um den Weg von A nach B zurückzulegen. Das heißt also, dass wir bei tieferen Temperaturen längere Schaltzeiten brauchen und das ist so, wir steuern diese Displays mit einer sogenannten Waveform an. Also das ist die Ansteuersequenz, um von einer Farbe zu einer anderen zu kommen. Und diese Waveform ist auch temperaturabhängig. Der Controller, der auf dem Display sitzt oder in der Elektronik drin ist, der hat ein Temperaturmesser, der weiß, welche Temperatur ist es gerade und welche Waveform muss ich nehmen, um gerade jetzt bei zum Beispiel 5 Grad zu schalten. Bei 5 Grad wird er zum Beispiel eine längere Waveform nehmen als bei 23 Grad.
Also das ist zeitabhängig und nicht, dass man sagt, okay, jetzt sind hier 5 Grad statt 35. Dadurch muss ich mehr Energie aufbringen. Das wird also nicht durch höhere Ströme bzw. Spannung gemacht, sondern durch längere Zeit.
Richtig, genau.
So, das heißt im Prinzip, je kälter es wird, umso träger wird das Display.
Richtig, genau. Ja. Genauso wie Flüssigkristall-Displays
ja genau. auch. Genau,
okay. Ja. Und die maximal benötigte Dauer der Umschaltung sind sozusagen immer, also 800 Millisekunden, oder?
Na, die ist in der Größenordnung so jetzt bei Raumtemperatur, so wie jetzt, ne? Wie der häufigste Anwendungsfall ist das so die Größenordnung in knappe Sekunde, Himmelsrichtung. Und bei höheren Temperaturen wäre das auch wahrscheinlich noch einen Tick kürzer möglich. Und Richtung 0 Grad wird es dann Faktor 2, 3, irgend sowas.
Ach doch, das dauert dann schon etwas länger.
Im Sekundenbereich. Da kann man jetzt aber vielleicht darauf eingehen, ja. dass das Bild-Update, dass es da verschiedene Modi gibt. Also der Modus, der jetzt 800 Millisekunden dauert, das ist ein sogenanntes Full-Update. Mhm. Und das kennt man vielleicht vom Kindle, was da passiert ist, dass das Display, dass einmal alle Pixel nach weiß, dann wieder nach schwarz getrieben werden und dann erst in ihre Zielgraustufe. Das macht man, man treibt quasi die Partikel erstmal in ihre Extrema, um einen definierten Ausgangszustand zu haben und dann ein optimales Bild am Ende rauszubekommen. Weil dadurch, dass man mechanische Bewegungen hat, ist es so, dass das Bild immer ein bisschen, ja, dass es möglich ist, dass die Bildqualität nicht unbedingt die beste ist, weil man diese Bewegung ja nicht vollständig unter Kontrolle hat. Deswegen eben diesen Status Quo, den man erstmal damit herstellt. Das ist dieses Full Update. Was aber auch gibt, das ist ein Partial Update, wo man wirklich nur nicht alle Pixel, sondern nur die Pixel, die man updaten will, ändert. Und das kann dann schneller sein. Das kann dann zum Beispiel auch in 200 Millisekunden passieren.
Da werden dann einzelne Pixel abgedatet oder werden nur sozusagen von allen Pixeln sozusagen, nehmen wir jetzt an, dass die sozusagen höchstwahrscheinlich alle Schwarzen oben sind, da drückt man nur so ein bisschen rein, weil damit man sicher sind, dass alle Schwarzen oben sind, oder hattest du jetzt gerade gemeint, dass von der Matrix komplett nur einzelne Pixel ausgewählt werden? Und
ja gut, da gibt es Mischformen. Also dann, okay, das sind
jetzt...
Also,
hast du jetzt gerade nur gemeint?
Ja, ich habe zwei verschiedene Sachen eigentlich durcheinander gebracht. Das ist in dem Fall, da gibt es Mischformen. Also es gibt Modi, in denen man immer das ganze Display updatet, egal ob sich nur ein einziges Pixel drauf ändert. Und es gibt Modi, wo wirklich nur das eine Pixel, was anders ist als vorher, geändert wird. Und die dauern entsprechend auch unterschiedlich lange und dann ist auch noch für die Modi nochmal einzeln definiert, werden die jetzt nochmal voll in die Extrema getrieben vorher oder werden die nur, gehen die nur das Stück, was auch wirklich müssen.
Ich hatte mich nur gefragt in diesen 800 Millisekunden, du meintest ja gerade, dass es sozusagen einmal voll von oben unten wieder hoch zum Beispiel umfasst, aber ob man nicht auch, also oder warum macht man es nicht so, dass man sozusagen einfach man nimmt jetzt an, dass es meinetwegen schwarz ist und macht eine Sequenz, die eben doch schwarz machen würde, aber macht die trotzdem nicht. Also warum muss man die nochmal komplett definiert fahren? Also kann man nicht eine Sequenz fahren, sozusagen, es ist schon schwarz, ist mir egal, ich mache die gleiche Sequenz trotzdem nochmal drauf. Mhm. Kann ja nichts kaputt gehen oder kann da was kaputt gehen? Ja.
Genau, also man muss halt vermeiden, dass sozusagen diese Nanopartikel, die man jetzt vertikal in die Extreme fährt, dass man die zu sehr in die Extreme fährt. Also wenn man sozusagen da zu viel Spannung aufbringt, dann jetzt bildlich gesprochen, quetschen sich die Nanopartikel sozusagen in die obere Folie ein und verlieren dann ihre Beweglichkeit und dann gibt's halt solche Ghosting-Effekte oder so ein Einbrennen. was man unbedingt vermeiden will. Deswegen gibt es da eine Regel, die sagt, dass quasi diese Partikel im Mittel immer quasi DC-balanced, also die Spannung, die über den Partikeln anliegen soll, muss im Mittel quasi immer null sein. Ich darf kein Offset da drauf legen.
Und wer entscheidet das? Macht das der Controller, der da drauf ist, oder die Software, der das ansteuert?
Das macht der Controller.
Das macht der Controller, genau. Also diese Ansteuersequenz wird am Ende von den Display-Herstellern vorgegeben. Da setzt sich also dann jemand hin und denkt sich aus oder probiert aus, wie kann ich am besten von der einen Graustufe in die andere Graustufe reinkommen. Das wird dann in diese sogenannte Waveform eben gegossen. Die wird dann irgendwo gespeichert, auf einem Flash in der Elektronik oder auf dem Display-Controller selbst, je nachdem, ob der einen eingebauten Flash-Speicher hat. Und dann nimmt der Controller aus diesem Flash eben die Waveform und steuert dann damit die Pixel an.
Ja. Also der Controller, wir haben uns die Dinger vor uns natürlich schon mal angesehen, die sind auch direkt am Display dran. Also wir reden hier nicht von irgendeinem externen elektronischen Baustein, oder?
Ja, klares kommt drauf an. Okay. Also das ist so, die Displays, über die wir jetzt hier konkret da liegen haben, das sind relativ kleine 1,1 Zoll Displays. Die sind ungefähr so groß wie, anderthalb Mal mein Daumen. Und bei diesen kleinen Displays ist es so, dass es da Steuerchips gibt, die direkt auf dem Display drauf sitzen, die sich um diese High-Voltage-Erzeugung kümmern können, die nur noch ein paar externe Komponenten brauchen, um diese hohen Spannung zu erzeugen, die einen Controller drauf haben, die Treiberstufen für die Transistoren drauf haben und die einen Speicher eingebaut haben. Und je größer jetzt aber die Displays werden, desto größer wird auch mal vereinfacht gesagt der Rechenaufwand, den man für jede einzelne dieser Aufgaben braucht. Und die passen irgendwann nicht mehr auf einen Chip, den man direkt aufs Display machen kann, sondern das wird dann irgendwann extern auf die Produktelektronik ausgelagert. Ja, danke.
weil wir gerade bei Größe sind, in welchen Größen gibt es die und ist irgendwann mal vorauszusehen, dass es da eine mechanische Grenze gibt?
Die Größe jetzt bei uns liegt bei ungefähr 10 Zoll, 11 Zoll in Größenordnung. Und das ist irgendwann limitiert durch die Ansteuerelektronik oder den Aufwand, der getrieben werden muss. Mhm. Es wäre sicher auch möglich, das größer zu machen, aber der einfache Weg wäre dann erstmal mehrere 10 Zoll Displays nah aneinander zu
machen. Also sowas wie eine Tapete aus dem Zeug wird es auf absehbare Zeit nicht geben.
Ja, die würde dann aus einzeln und nicht aus einem Display, sondern aus mehreren bestehen. Genau. Okay. Also E-Ink geht in dem Bereich, soweit ich weiß, bis zu 31 Zoll. Also schon mittelgroßer Fernseher, würde ich mal sagen. Und da am Ende wird es dann dadurch tatsächlich limitiert, wie man diese Transistormatrix herstellen kann, also durch die Maschinen, die am Ende in der Halbleiterfabrik stehen.
Das ist ein spannender Punkt. Wie werden die gemacht? Also Papiermühle ist da nicht, glaube ich, oder?
Genau, da wird kein Baum gefällt. So,
auch keine Bütte gehoben.
Okay. Also da gibt es jetzt in unserem Fall einen Prozess, der jetzt nicht standardmäßig, also der typische Fall ist, dass das auf, wir alle kennen Displays als Glas-Displays in der Regel, da wird auf einem Glas-Substrat diese TFT-Matrix aufgebracht mit Lithoprozessen in mehreren Schichten.
Also klassische Halbleiter.
Klassische Halbleiterei, typischerweise auch nicht mehr unbedingt in Europa oder in Deutschland.
Typische
Silizium, genau, Silizium als der Standard-Halbleiter.
Also man hat seine Masken, seine Lithografie, wird geätzt und so weiter.
Genau.
Okay.
In unserem Fall ist es jetzt hier eine Sonderlocke, was es aber auch nochmal spannend macht, das Ganze. Statt Glas kommt hier eine Folie zum Einsatz.
Also organische Elektronik?
Organische Elektronik ist das Stichwort. Statt Silizium kommen organische Halbleiter zum Einsatz, auch organische weitere Materialien für die Elektrika zum Beispiel. Und es ist eine Mischform. Am Ende gibt es auch Ätzprozesse und es gibt auch Metalllagen. Und das Ganze wird aber sozusagen statt auf einem Glassubstrat auf diese Plastifolie aufgebracht, was den Charme hat, zumindest für größere Displays, dass man damit auch nicht flache Formen abbilden kann. Zum Beispiel Stichwort Wearables, Armreifen, Basecaps.
Du bist da ein bisschen in dem Test mit diesem Hardware. Weißt du, wie weit man das biegen kann oder was da so die Grenzen der Flexibilität sind?
Ist
es Papier? Kann man es falten?
Ist auch ein spannendes Thema. Das ist der Wunsch, das natürlich falten zu können, aber wir wissen, gibt es noch kein Display, was das tatsächlich kann.
Stell dir das mal vor, du könntest das falten und dann auseinander.
Aber richtig. Da habe ich mich schon immer gefragt, warum?
Ja, das ist Quatsch,
oder? Das ist wie ein Kühlschrank, der Zeug bestellt. Das will ich auch nicht haben. Und es wird überall wird gesagt, der Kühlschrank bestellt Zeug.
Ja, also das Thema ist vorrangig begrenzt am Ende durch die Dicke von dem Stack sozusagen und von den Materialien, die da zum Einsatz kommen. Je dünner man das hinbekommt, desto mehr kann man das biegen. Da gibt es halt Begrenzungen jetzt einfach in dem Prozess, der da, also je dünner das wird, desto schwerer wird es auch zu handeln, einfach im Prozess.
Was sind denn das jetzt für Strukturgrößen hier?
In Bezug auf Dicke oder?
Nee, also überhaupt, also eure EZ-Sachen, was ihr da drauf habt, oder jetzt die Bauteile, also die Transistoren.
Ja, also hier reden wir halt, was jetzt.
14 Nano?
Nee, wir reden ja nicht von, natürlich nicht von Nanometern, sondern die organische Halbleiter ist da ein Stück weit größer
einfach. Ja, also muss ja auch nicht, weil die Pixel sind auch größer. Also das
genau, also die Pixel sind hier Mikrometer, also wir sind in Größenordnung 100, 200 dpi, sowas in Himmelsrichtung. Und da reichen Mikrometer locker aus, klar, sozusagen, um das hinzukriegen.
Da muss man dazu sagen, das ist eine Technologie, die wurde in Großbritannien in Cambridge entwickelt. Weißt du, wann die angefangen haben, mit die ersten Transistoren zu bauen?
Ich glaube 2000,
Anfang 2001. Anfang der 2000er. Und die haben angefangen, indem sie einen Transistor aufgebaut haben, auf einer Fläche von 5 Quadratzentimeter. Und dann haben sie 4 Transistoren aufgebaut. Also das ist quasi, da ist eine Entwicklung passiert, wie in den 60er Jahren ungefähr mit den ersten Transistoren. Also das ist schon ganz schön weit gekommen, jetzt in der Größe von 150 ppi Transistoren aufbauen zu können, wo man 2000 noch 3 auf derselben Fläche hatte. Ja.
Also was ich vorhin, wo ich mir das Ding angeguckt habe, noch so eine Frage, die mir in den Kopf gekommen ist, wie funktioniert die Verbindung von dem Siliziumchip, der da drauf ist, zu dem organischen Bauteilen? Also da kann ich ja keinen Goldbond nehmen oder so.
Nee, das wird gebondet mit dem Material, es nennt sich ACF. Wie beschreibt man jetzt ACF? Also das ist eine Paste?
Ja, das ist eigentlich ein Kleber, der sozusagen leitfähig ist, aber nur in eine Richtung, nämlich quasi in die Z-Richtung.
Okay.
Und damit kriegt man sozusagen die elektrische Verbindung dann von dem Treiberchip zu dem Substrat dann runter hin. Das sind natürlich auch ganz viele Mikrometer oder weiß nicht genau die Größenordnung, kleine Kügelchen, die da verteilt sind, in dem doppelseitigen Kleber am Ende. Also am Ende doppelseitiger Kleber mit ganz vielen kleinen Kügelchen,
und
die Leitfähigkeit quasi nach oben herstellen.
Wird das wie ein Art Druckprozess aufgebracht oder muss das vorher maskenmäßig geätzt werden und dann hin draufgelegt? Oder du meinst, Kügelchen werden die dann drauf?
Das ist wirklich ein Klebeband. Das ist eine Rolle, wie ein Klebeband von Tesa. Und das wird dort mit einer kleinen Maschine sozusagen in dem Bereich, wo der Treiberchip ist, auflaminiert. Und dann kommt der Treiberchip mit ein bisschen Druck und ein bisschen Temperatur und drückt sozusagen das Klebeband, wenn man so will, zusammen. Und zwar so weit, dass die Kügelchen sozusagen dann das Limitierende von der Dicke sind. Also ich habe dann oben den Treiberchip und dann habe ich die Kügelchen und die machen die elektrische Verbindung runter zum Substrat.
Das ist, ja, klar, ein Siliziumchip ist wie Glas, der ist starr, da bewegt sich nichts und das Polymer, egal ob jetzt das Substrat beziehungsweise das Gehäuse von dem Display ist flexibel, das muss man irgendwie zusammenkriegen.
Genau, richtig.
Wie lange habt ihr dran geforscht? Weil das
ist bis heute.
Bis heute, ja. Das ist extrem schwer.
Also es ist auch ein langer Prozess. Also Markus hat es ja schon angesprochen, das fing 2001 da in Cambridge an und dann lief das dort in so einer kleinen Linie mit irgendwie 20 Leuten, wurde sozusagen der Grundprozess entwickelt. Und dann gab es irgendwann die Entscheidung, so eine Halbleiter-Fab sozusagen in größerem Maßstab aufzubauen und mit der Entscheidung, das dann hier in Dresden zu machen. Und seitdem sind wir sozusagen kontinuierlich dabei, den Prozess zu verbessern und weiterzuentwickeln, aber zum Beispiel in Richtung Biegbarkeit.
Ja, ja, aber letztendlich sehe ich hier fertige Produkte, die sind marktreif.
Ja,
richtig.
Eindeutig.
Genau, also es gibt aber trotzdem, wie er schon sagte, also Thema der Charme oder einer der Schärme ist halt genau dieses Thema Biegbarkeit, was einfach auch noch nicht jeder, auch hier im Studio, hat zum Beispiel jetzt einen flexiblen Armreifen oder einen Rucksack oder so. Also da ist auch noch, denke ich, Luft. Also wir merken das auch an den Anfragen, dass da, denke ich, in den nächsten Jahren noch viel passieren wird.
Seid ihr da auch bei der Forschung noch hinterher oder seid ihr jetzt schon so tief in der Arbeit versunken, dass ihr nicht mehr so einen Blick habt, was da vielleicht forschungsmäßig vielleicht auf uns zukommen könnte demnächst oder woran noch gearbeitet wird? Habt ihr da eine Ahnung, in welche Richtung das noch gehen könnte, was vielleicht in den nächsten Jahren noch so mit den Displays passiert?
Na, wir kennen sozusagen ja die Grenzen unseres Prozesses. Wir kennen die Anforderungen der Kunden, die also auch stetig wandeln und da versuchen wir sozusagen, das in der Richtung immer weiterzuentwickeln. Und das ist halt, genau, Biegbarkeit, Preis natürlich auch, Dünne, Robustheit.
Wie sind die Toleranzen zwischen denen, also wenn man da so eine Charge hat, kann man dann sagen, ähnlich wie bei, ich sag's mal, normaler Halbleiterelektronik, da hat man die ja mittlerweile so im Griff, dass man sagen kann, die Parameter von dem Ding sind so und so und so und dann weichen die um, wenn überhaupt, wenige Prozent ab. Ist also, was die Geschwindigkeit angeht, was, ich sag's mal, Dichtheit der, oder wie soll man sagen, Verteilung der Pigmente angeht und.
Das funktioniert eigentlich ganz gut. Also da gibt es auch Qualitätskontrollen.
Ja. Also letztendlich, denke, die Frage zielt darauf hinaus, im Prinzip wäre eine industrielle Fertigung möglich oder ist schon da?
Die ist
im Prinzip industriell da. Gefertigt.
Das ist
schon, also hat den Labormaßstab eigentlich schon lang.
Ja, also richtig. Auch, also genau, um das nochmal zu sagen, der Labormaßstab, das war quasi der Teil in Cambridge und hier wurde ja dann eigentlich eine reine Produktionslinie aufgebaut. Also damals war die Intention, quasi das entwickelte Ding nur noch zu 100% in Dresden zu produzieren. Aber die Zeit hat dann einfach gezeigt, dass es auch hier die Entwicklung weitergeht. Ja, aber an sich ist sozusagen das hier eine Fab, die regelmäßig Displays aus verschiedensten Größen purzeln da hinten
raus. Also das ist wirklich kommerzielle Produktion, nicht irgendeine Testproduktion oder so?
Nein.
Schon?
Okay. Ja. Ja. Für die Dresdner vielleicht, die kennen das vielleicht am Bahnhof Striesen, da hat Dresden Elektronik da ein E-Paper Busfahrplan aufgestellt. Das sind auch Displays von unserer Firma zum Beispiel. Okay.
Genau, also das ist so ein Standbein oder eine Schlagrichtung, sind halt solche Signage-Anwendungen, also so Haltestellen, da laufen quasi eine ganze Reihe Versuche. Mhm. Was gibt's noch? Smart Cards ist glaube ich auch ein ganz interessantes Feld, also wo in quasi die Dünne und die Glasfreiheit genutzt wird, weil man das in kleine EC-Karten sozusagen Stacks mit einbauen kann.
Genau, ich weiß nicht, Wearables hattest du vorhin schon mal angesprochen. Das gibt eine Firma in Ungarn, die nennt sich Liberate. Die machen ein Armband, was quasi aus einem Display mit einem schönen Edelstahl- oder Goldrahmen, je nachdem, worauf man schmuckmäßig so steht, besteht. Und das Ganze ist dann über Bluetooth mit einer App verbunden und man kann dann das Muster auf seinem Armband ändern.
Das muss dann mechanisch aber auch wirklich so stabil sein, dass es auch mal einen Stoß an eine Tischkante oder so aushält.
Ja. Das ist ja auch unter anderem eine der Ideen also, hinter der...
LCD geht da kaputt.
Richtig. Ja, hundertprozentig. Das ist ja auch unter anderem eine der Ideen, warum man das jetzt, dieses flexible Display und nicht das glasbasierte, in die Haltestellen einbaut. Einfach nicht, weil man es flexibel in der Haltestelle braucht, sondern wegen Vandalismus. Wenn da jemand gegentritt, dann geht vielleicht das Deckglas kaputt, aber nicht das Display an sich mit dem dahinterliegenden Glas.
Ja. Stimmt, wenn das so Sicherheitsglas ist, das kriegt eine Beule, aber geht halt nicht kaputt.
Ja.
Also geht schon kaputt, aber das, was dahinter ist, ist dann halt... okay. Und ein Haltestellenschild hat halt auch Temperaturbereiche, wenn da die Sonne drauf scheint, sind da schnell mal 30, 40, 50 Grad. Ja. Und im Winter kann es auch schnell mal deutlich kälter sein. Und das muss das Display halt können. Mhm. Und kann es offensichtlich.
Ja, also bei den niedrigen Temperaturen, da wird es ja wie gesagt, wenn es friert, dann wird die Flüssigkeit eben sehr hochwitzgroß. Da ist es jetzt bei den da ist es jetzt bei oder Niedrigviskos, wie rum wird's? Dickflüssig. da ist es jetzt bei den Haltestellenschildern konkret so, dass die beheizt werden dann, um die eben auf 0 Grad zum Beispiel zu bringen, wo wir es noch sicher schalten können, damit es einigermaßen funktioniert.
Also der Tipp von euch, wenn man in Striesen dann im Winter friert, dann öfter mal einfach das
Bahnschild kuscheln. Genau. Ja. Das Haltestelle, die Haltestelle umarmen. Warum auch nicht?
Okay. So Automotive-Bereich, gibt es da schon Anwendungen? Also ich habe es noch nicht gesehen, aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass da Designer oder so total abgehen drauf.
Genau.
Also so müssen die eigentlich immer, ich sag's mal, viereckig sein? Können die auch eine andere Form haben? Ist schwierig mit der Matrix, aber grundsätzlich
theoretisch können die auch andere Formen haben. Die
können auch zum Beispiel rund sein für eine Uhr oder für ja. Also können auch an sich dreieckig sein, genau. Also ist eigentlich, gibt es da nicht, dass ich wüsste, dass es da Beschränkungen gibt. Ne?
Weil das ist ja bei TFT immer so ein bisschen das Problem. Hat ja lange gedauert, bis für Smartwatches wirklich runde Displays da waren.
Ja.
Also.
Wo ja vorhin jemand meinte, dass man so ein Tacho-Display, Tacho-Hintergrund als so ein Display bauen könnte. Um da welche Einheit auch immer einzuzeigen. Genau.
Ja.
Wie ist es eigentlich mit Durchsichtbarkeit dieser Displays? Also es gibt ja diese, weißt du gar nicht, was ist denn das? Hier mit Arnold Schwarzenegger auf dem Mars, da gab es auch diese Fenster, die dann komplett abdunkeln. Ja, 80er Jahre. Da hatten die Idee schon. Ja, also kann man so ein Display bauen, wo man durchschauen kann? Oder?
Das ist wie bei Papier
schwierig. Man muss Wasser drüber kippen und dann reißen.
Nee, das Ganze funktioniert eigentlich nur, weil man nicht durchschauen kann, sondern weil das reflektiert. Ne?
Was sind so die Dicken, die man da jetzt hinkriegt, so mechanisch, das ganze Display?
Das kommt drauf an.
Okay, auf was?
Einerseits hat das Media natürlich eine gewisse Dicke. Klar. Also man will diese Nanopartikel in den verschiedenen Farben physisch voneinander trennen. Das heißt, ich kann es nicht beliebig dünn machen. Dann hat man eine Dicke, die durch das TFT-Array-Substrat gegeben ist. Und dann, das ist eigentlich der größte oder auch ein weiterer großer Batzen, man muss das quasi das gesamte Ding nochmal verkapseln. Ne? Also das gibt dann da noch eine Frontfolie, eine Frontenkapsulierung, eine Backenkapsulierung. Und das alles zusammen macht das dann so, dass wir hier von ein paar hundert Mikrometern Größenordnung reden.
Also im Prinzip vielleicht nicht ganz so dünn wie ein Blatt Papier, aber so ein
dicker. Wie ein dickes, wie
so, leichter so Karton oder so. Genau, leichter Karton.
Ja. Okay. Also das hängt auch ein bisschen von der Anwendung ab, wenn jetzt klar ist, dass das sozusagen nie einen temperierten Raum von 22 Grad verlässt, zum Beispiel, dann kann man da zum Beispiel auch eine Verkapselung sparen. Und wenn das Produkt, wo das eingebaut wird, selber irgendwie hermetisch geschlossen ist oder so, dann kann man das auch.
Ja. Wie groß sind eigentlich die Farbpartikel und diese Kugeln, wo die drin sind?
Wir wissen nur die Größenordnung.
Also ungefähr, also es geht ja nur um die ungefähr. Also ich schätze auch, also ihr habt ja auch schon gesagt, dass diese Kugeln unterschiedliche Größe haben, damit die Packungsdichte größer ist.
Genau.
Und was muss man sich da ungefähr vorstellen?
Das sind Mikrometer, würde ich sagen.
Ja. Und die Nanopartikel sind halt in Nano.
Genau.
Ja. Okay. Also
nicht mit dem Auge zu erkennen.
Ja.
Und auch nicht mit einem vierfachen Mikroskop.
Genau. Ja, also da braucht man dann schon
was Größeres. Das braucht man stärkere Optik, um da was sehen zu können.
Ja. Beleuchtung der Displays, ordentlich dicke Lampe dahinter oder?
Nee, gar nicht dahinter. Das hatten wir ja schon. Das ist dann komplett reflexiv und wenn mal beleuchtet wird, wie in Robstolino zum Beispiel, dann eben von vorne. Das ist eben das Ding, wenn man am Strand was lesen will, sollte man eben sein E-Paper Reader mit haben, weil wenn da die Sonne voll drauf scheint, kann man es besser lesen als das Tablet zum Beispiel, was eine Hintergrundbeleuchtung hat, wo man dann mit der Sonnenbestrahlung gar nichts mehr sieht.
Ja. Das hatte ich mich noch ein bisschen im Voraus so gefragt, warum, also jetzt die eine Erklärung ist, warum erkenne ich das E-Paper so gut, das ist mir jetzt ein bisschen klar, aber warum erkenne ich den TFT-Display so schlecht eigentlich in der Sonne?
Oder OLED.
OLEDs gehen, glaube ich, ganz gut, also mit meinem Handy.
Ja, es geht, okay. Aber es ist trotzdem...
Stimmt, es ist nicht optimal, aber ja. Besser als früher, also als mein Laptop zum Beispiel, das ist ganz furchtbar, sehe ich gar nichts.
Aber wenn ich hier die Uhr, die hat OLED, ja, so ein schöner Tag, 35 Grad draußen, die Sonne scheint, dann muss man da die Hand drüber halten, dann sieht man nichts. Oder es ist ganz, ganz schwach. Hm. Und meine Pebble, die ich vorher hatte, okay, es ist kein E-Paper, das war egal, aber die war von hinten beleuchtet. Deswegen war mir klar, dass das kein E-Paper ist.
Hm. Ja. Ich hatte mich halt immer gefragt, warum kann man denn keine Handys oder Geräte bauen, die sozusagen beide Display-Arten ineinander haben? Das wäre eigentlich super, oder? Also du sozusagen... Du weißt, du guckst jetzt sowieso die nächsten 5 Minuten auf den Code, weil du es eh nicht verstehst. Und kann das ja eigentlich auch ausbleiben. Und dann das nächste Mal, wenn es aktualisiert wird oder schneller wird, dann könnte man natürlich wieder das TFT aktivieren. Aber
ja, das gibt es ja. Das Jota-Phone, wovon wir vorhin gesprochen haben. Da ist auf der Rückseite quasi das E-Paper-Display. Auf der Vorderseite hast du
normales... Auf der Rückseite vom Display. Also
auf der Rückseite vom Telefon. Ja, genau.
Ach so, ne, okay, da hast du zwei verschiedene Displays.
Also du willst quasi zwei Display-Technologien miteinander in einem Monitor.
Ja, das ist spannend.
Also wenn du da gute Ideen hast, dann lässt sich richtig Geld mitverdienen, wenn du das Parkzeug machst.
Ja. Das wäre schon cool. Naja, aber ich weiß nicht, durch die TFTs kann man vielleicht durch, Quatsch, durch die
durch TFT
LEDs kann man durchgucken.
Durch TFT kannst du auch durchgucken.
Ja,
weil das Backlight leuchtet ja durch.
Ja, eigentlich schon, ne?
So, aber das Problem, was du hast...
Da ist das Backlight dann. Da kannst du kein Display vor das Backlight machen.
Es gibt auch TFTs, die mit irgendeiner Reflexionsschicht dahinter arbeiten. Das ist dann aber sehr blass und die Farben sind nicht, wie man es von TFT gewöhnt ist. Was ich mir eher vorstellen kann, sind OLED-Sachen. Weil die leuchten ja selbst. Mhm. Die brauchen ja kein Backlight. Mhm. Das einzige Problem...
Aber die sind nicht durchsichtig.
Doch, doch. Ja? Also jetzt nicht durchsichtig irgendwie eine Fensterscheibe, aber wenn ich ein Stück Pergamentpapier nehme und halte das gegen das Licht, kann ich auch nicht durchgucken. Lege ich es auf was anderes drauf, sehe ich es ja auch, was drunter ist. Was das größere Problem sein wird, ist, jede Folie, die du oben drauf machst, nimmt Licht weg. Mhm. Und das E-Paper braucht das Licht von draußen. Du könntest natürlich Platz dazwischen lassen und von der Seite beleuchten, aber das wird dann wieder dick.
Ja, genau. Spontaner Einfall. Achtung, zuerst bei mir gehört. Phosphorieren oder wie heißt das? Also selbst leuchtende Kügelchen. Du kannst zumindest eine Seite vom Display leuchten.
Ja, da wird es halt schwierig, wenn du dann die fluoreszierenden Kugeln unten hast und die nicht leuchtenden oben, dann leuchten die von unten durch. Also das ist schwierig.
Nicht
und dann scheint die Sonne drauf.
Du brauchst ja dann schwarze und leuchtende.
Ja, aber dann scheint die Sonne drauf und dann siehst du nicht mehr viel davon.
Na doch, die schwarzen.
Ja. Ja. Gut.
Könnt ihr klappen? Ja, okay, ich sehe schon. Dann doch das Handy, das man drehen muss.
Ja. Ja. wäre das so flexibel, dass man zum Beispiel das so machen könnte, dass eine Bildschirmtastatur tatsächlich auf mechanische Tasten, die hinter dem Display sind, drücken könnte?
Ich glaube, sowas gibt es auch schon.
Oh, das ist eine gute Frage.
Ja. Oder? Du meinst, dass man
Tasten... So diese kleinen Knackfrösche, die es da gibt, diese Mikroschalter, dass man die durchs Display zum Beispiel, dass auf dem Display dann im Prinzip ein Tastenfeld angezeigt wird und aber direkt auf dem mechanischen Schalter dahinter geht. Also was es gibt, das habe ich schon gesehen, sind komplette Computertastaturen, wo jeder einzelne Buchstabe sozusagen E-Paper ist.
Ja. Ich denke, das ist die bessere Variante.
Okay.
Also es wird sicher auch ein paar Mal gehen, aber ansonsten muss man da nochmal an was drehen.
Ja.
Na, also, genau.
Ja, was haben wir denn noch nicht besprochen mit E-Papers? Aber, also rein technisch jetzt so, also von der Technologie der Paper.
Also was seht ihr in Zukunft als die nächsten großen Sachen, die da kommen? Vollfarbe, 50 Bilder pro Sekunde,
Rollbar
und knüllbar.
Bei minus 50 Grad.
Genau. Feuerfest.
Ja, alles das.
Feuerwehrmänner.
Genau. Also da gibt's also irgendwie, dass man sagt, das ist jetzt der coole heiße Scheiß, da arbeiten alle dran, das wollen sie alle, klar, flexible
Faltbare. Also gerade jetzt in der Display Week, die vor einem Monat war, da war das große Ding flexibel. Also sowohl bei E-Paper als auch bei OLEDs, als auch bei LCDs. Jetzt wollen alle plötzlich flexible Displays und haben da auch Prototypen gezeigt, wobei ich muss sagen, ich persönlich bin noch nicht davon überzeugt. Also ich sehe das quasi Club-Handy 2.0 sehe ich noch nicht.
Und krankt das ein bisschen noch an der Halbleitertechnik oder haben die dann auch schon flexible Elektronik drin? Weißt du das? Also ich weiß, kenne mich in dem Bereich auch nicht so gut aus.
Ja, es gibt sicherlich flexible Elektronik.
So aber auf immer, organischer Basis
dann? Ja, oder? Aber immer wenn sich was bewegt, geht die Lebensdauer rapide runter.
Ja, aber das ist doch genau das, was die wollen, oder?
Ja, es muss wenigstens die Garantie überleben.
Genau. Ja, okay, so weit muss es noch kommen.
Ja.
Oder Garantie runtersetzen.
Ja. Also so im Prinzip vorhandene Eigenschaften verbessern.
Ja. Und ich denke mal, es fehlt gerade noch, gerade bei diesen flexiblen Sachen, also bei diesem flexiblen OLED zum Beispiel, fehlt einfach noch die Killer-Produktidee. Außer die halbrunde Litfaßsäule.
Ja. Aber die ist ja auch nicht flexibel, sondern ist einfach das Display in der Form einmal festgemacht.
Naja, das ist ja unbedingt bei Silizium mit auf einem dünnen Glas nicht unbedingt so einfach, das in jedem beliebigen Biegeradius zu machen. Also da brauchst du schon unter anderem dann organische Backplanes dafür.
Also es gibt auch ein paar Fernseher, die ich gesehen habe, ein TFT mit einer Biegung, aber die ist dann auf einen Meter, zwei Zentimeter
tief. Genau, und so. Und das ist dann eben sehr dünnes Glas, was dann eben an Enden gerade so gebogen ist, wie es das Glas noch sicher aushält.
Da möchte ich auch die Ausbeute nicht wissen, was die haben. Ja. Also das ist wahrscheinlich auch nicht gut.
Das kannst du vielleicht am Preis ablesen, wenn du guckst, was ein ungebogener kostet und was ein gebogener kostet. Genau, ich denke, da kannst du
ja, damit. Samsung hat ja diese Handys mit das Edge, glaube ich, oder so an der Seite. Aber das ist wahrscheinlich auch eher Glas, ist abgefallen.
Das kann auch sein. Ja, okay, jetzt haben wir die ganze Zeit über das Display geredet, aber irgendwo muss das ein Geräte und muss ich irgendwas damit tun, weil ein Display als solches ist reichlich sinnlos.
Ja, also was wir gemacht haben, und zwar ist das so, man hat es vielleicht ein bisschen rausgehört. Also
ihr habt etwas gemacht.
Wir haben was gemacht. Robert und ich, wir arbeiten in der Industrie. Und das ist so, dass die Firma, für die wir arbeiten, die stellt diese Displays eigentlich nur für andere Firmen her. Also als Komponentenhersteller. Die Displays werden also an andere Firmen verkauft, die es dann in Endgeräte einbauen. Und was Robert eigentlich machen wollte, ist, diese Displays nicht nur für Firmen, sondern auch für Bastler, quasi die Maker-Community, verfügbar zu machen.
Genau, und da ist ja Arduino ein Stichwort, was da ganz gut verbreitet ist. Und wir haben sozusagen hier ein Shield gebastelt und auch mitgebracht, beziehungsweise ein Breakout-Board, mal als Beispiel, was jetzt quasi so ein kleines Display beinhaltet und auch die Ansteuerelektronik. Und dazu gehört dann noch eine Arduino-Library, die auf Adafruit GFX-Library aufsetzt. Und der Grundgedanke ist einfach quasi dieses ganze Thema Treiben von dem Display und das quasi in Betrieb nehmen, so einfach wie möglich zu machen, dass man von dem ganzen Thema Waveform eigentlich nichts wissen muss, sondern dass man das hinkriegt, in 3 Minuten sozusagen das Display zum Laufen zu kriegen.
Also die Adafruit-Sachen sind meines Wissens nach alle offen und frei. Genau. Das heißt, ihr habt da auch wirklich offene Schnittstellen, freie Software.
Genau. Also das
Projekt. Um dann nicht noch zusätzliche Hindernisse oder was ist der Grund, weil es da war oder wirklich auch der Hintergedanke, dass man das offen und
frei hat. Wir wollen es auch frei, es ist auch hardware-seitig von unserer Seite frei, also die Treiber, Schaltung und das Layout von den Platinen kann man sich frei anschauen und auch die Library selber, der hardware-spezifische Teil von der Library, der ist auch offen, kann auch gerne von anderen weiterentwickelt werden. Und wir haben dazu vor kurzem auf CrowdSupply eine Kampagne laufen gehabt, wo wir dieses...
Wie nennt sich euer Projekt eigentlich? Habt ihr noch nicht gesagt?
Guter Punkt, Paper Ino nennen wir uns. Also wie das Papier und Ino. Wie beim Arduino.
Genau. Aber der ist nicht nur auf Arduino beschränkt.
Die Library ist sozusagen erstmal
Arduino, aber wenn da das offen ist, kann da auch jemand kommen für ein ESP was schreiben oder Raspi oder PC, seine persönliche Relaissteuerung, was auch immer die Leute sich so kann ausgedacht man
gerne,
haben.
Gerne portieren.
Ja. Die Schnittstelle, die es da konkret zur Hardware gibt, ist SPI. Man braucht also 3 Volt eine Ground, klar, dann den SPI-Bus und noch zwei GPIOs und dann kann man eigentlich mit jeder beliebigen Hardware-Plattform, auf die man nur gerade so steht, das ansteuern.
SPI ist auch so ein Standard-Bus?
SPI ist ein Bus, genau.
Ja, ja. Das ist ein Hardware-Bus.
Wahrscheinlich jede Menge.
Der findet sich und sehr, sehr weit vorbei.
Ja,
ist auch, ist auch kein Geheimnis, den zu programmieren.
Genau.
Ja. Was machen die zwei GPIO-Pins?
Ja, das ist einmal das Busy- und das Reset-Signal. Das ist quasi das, was der Controller zurückgibt, um halt zu sagen, mit dem Reset kann man den Controller zurücksetzen auf einen Ausgangszustand. Okay. Mit dem Busy sagt er einem, wie lange er gerade noch beschäftigt ist.
Okay, alles klar.
Also, dass er noch beschäftigt ist.
Oder so, ja. Wie lange sagt er nicht? Er sagt nur das, ja. Das ist das 1 und 0.
Was muss man da für eine Stromaufnahme rechnen bei so einem Modul?
Jetzt muss man ja überlegen, wie lange Stromaufnahme. Also da haben wir wieder genau den Punkt. Wenn man da quasi nur eine Sache draufschreiben will und die für immer dastehen lassen will, dann hat man, wenn es nicht getrieben wird, 0.
Ja.
Und man, wir sagen mal so im Bereich 6 Milliampere für 800 Millisekunden.
Also das heißt, worauf ich hinaus will, ich könnte zum Beispiel einen Pin von einem Arduino nehmen und den als Stromversorgung für das Display zu nutzen, damit das für die Zeit, wo das nicht gebraucht wird, im Prinzip aus ist.
Das könnte mit der Stromspitze beim Einschalten ein bisschen kritisch werden, aber wenn du da vielleicht noch mit dem Kondensator zwischenpufferst, könnte das funktionieren. Also im Mittel auf jeden Fall, bei der Stromspitze würde ich gerade nicht meine Hand für ins Feuer legen. Mhm.
Gut, das ist eher eine Frage der Ansteuerung. Also, also warum man sowas machen will, wäre dann zum Beispiel einfach zu sagen, ich habe hier irgendein batteriebetriebenes Gerät, was einmal am Tag irgendeinen Messwert aufnimmt, dann auf die, oder zum Beispiel, ich habe so eine Regenwasserzisterne, die wird nicht so schnell voll und leer. Da reicht das eigentlich auch alle 2-3 Tage mal in Füllstand zu erfahren.
Genau.
Oder anders gefragt, wenn der ständig mit Strom versorgt wird, was ist der Ruhestrom von dem Display? Also wäre das für so extrem stromsparende Anwendungen geeignet?
Na, das Display selber hat gar keinen Ruhestrom.
Klar. Aber der Controller
hat. Der Controller hat einen Ruhestrom von Größenordnung auch Mikroampere.
Ach, ja, man kann das eigentlich auch einfach ausschalten. Also
im Mikrobereich auf jeden Fall.
Das ist eigentlich keine Notwendigkeit. Denn, also man kann es auch hart ausschalten.
Ne, ja, also okay, aber wenn wir da von Mikroampere reden, dann okay. Ja, bestimmte Anwendungen muss man auch darüber nachdenken, richtig. Aber in den meisten Bastelprojekten eher nicht.
Genau. Ich habe gerade versucht herauszufinden, wie es um euer Projekt gerade steht. Was ist denn der aktuelle Stand von dem?
Ja, der aktuelle Stand ist, dass wir stolz verkünden können. Also wir haben unsere Crowdfunding-Kampagne erfolgreich abgeschlossen, haben 113% eingesammelt.
Wundert mich gerade nicht.
haben produziert und haben letzte Woche verschickt zu CrowdSupply. Wir haben das über CrowdSupply gemacht. Das ist die Plattform, die das, die sowas anbietet, gerade so Hardware-Sachen. Und CrowdSupply übernimmt jetzt das Fulfillment für uns. Mhm. Wir haben gesagt, wir verschicken ab 1. August und wir verschicken seit gestern. Wow. Wir sind also eine Woche früh dran und sind, also ich bin ehrlich gesagt sehr überrascht.
ich glaube, alle Bäcker auch.
Und ein bisschen stolz drauf. Ja, und Robert hat es wahrscheinlich kommen sehen, weil der hat sich den 1. August als Termin damals ausgedacht.
Welchen Umfang hat denn das Ganze? So finanziell oder also wie viele Leute, wie gesagt, ich kann die Projektseite jetzt gerade nicht laden so richtig, deswegen frage ich nochmal, wie viel Backer hatte denn das oder ich kenne auch das System von CrowdSupply jetzt nicht so wirklich gut. Ist das wie Kickstarter? Hat man da irgendwie dann auch Stretch Goals?
Das oder ist so, wie oder? Kickstarter eigentlich. Also jetzt hatten wir 150 Backer. Mhm. Im Unterschied zu Kickstarter, glaube ich, also zumindest bei CrowdSupply ist es so, dass jetzt quasi nach der Kampagne das in den regulären Shop sozusagen nahtlos übergeht und man kann das jetzt quasi ab 1. August dann regulär dort halt auch bestellen, sozusagen.
Okay, also bedeutet das, ihr habt jetzt sozusagen die erste Charge für die Backer produziert und habt jetzt vor, sozusagen den ihren Shop zu beliefern, um dort noch mehr reinzustellen, um dann sozusagen das, die Distribution über die zu machen? Oder?
Genau, das ist erstmal so der Gedanke, das auszutesten und so, genau, mal zu schauen, wie das Feedback ist. Also einerseits genau, wie das Feedback jetzt da ist, und dann sind wir halt auch eigentlich super gespannt, was die Leute sozusagen daraus vielleicht für Projekte machen. Also das ist eigentlich mindestens die Hälfte des Spaßes sozusagen, rauszufinden, was vielleicht andere Leute für Ideen haben, was man damit machen könnte.
Oh, ja. Wo man jetzt auch dazu sagen muss, also wir verdienen damit kein Geld, also wirklich gar nichts. Das machen wir komplett in unserer Freizeit und wir arbeiten gerade mal kostendeckend. Das ist jetzt nur gerechnet mit den Sachen, die wir wirklich eingekauft haben und die wir bestellt haben. Wenn wir jetzt unsere Arbeitsstunden darauf rechnen würden, ich glaube, da wären wir im Leben nicht mehr froh. Also das ist wirklich, Geld verdienen kann man damit leider nicht.
Wie lange habt ihr denn da dran gesessen?
Oh, das ist verschieden, also Robert?
Also ich denke, anderthalb Jahre. Also der Anfang ist, denke ich, anderthalb Jahre.
Und täglich drei Stunden oder schon mal einmal in der Woche, zwei, drei?
Nee, also schon regelmäßig.
Kontinuierlich,
aber genau.
Wow, super.
Ja, cool. Und ich sehe jetzt hier ein kleines Display auf dem Brettboard. Habt ihr noch andere Formate und Ideen, was da kommen könnte?
Das hängt ein bisschen jetzt auch vom Feedback letztlich ab, wie sich das entwickelt. Also es wäre, also die erste und zweite Reaktion ist oft, das ist ja sehr nett, aber geht das auch größer?
Ja.
Und das wäre sozusagen jetzt eigentlich machbar, auch ohne größeren Aufwand. Die Library sozusagen ist jetzt geschrieben, das auch für größere Displays quasi freizuschalten.
Also was wir aktuell haben, sind quasi drei Darreichungsformen, indem man das bei uns kriegen kann. Wir haben zum einen mal die Minimalform, was einfach nur das Treibermodul mit dem Display zusammen ist. Und dann haben wir nochmal zwei größere, schönere Formfaktoren, wo es dann ein Breakout-Board ist, was man sich dann, was auch ein bisschen besser aussieht als nur das reine Treibermodul. Da ist das Treibermodul quasi auf die Rückseite raufgelötet. Da ist das Display auch gleich mit in die Leiterplatte eingebaut. Das ist quasi für alle Mikrocontroller, die es so gibt. Und dann haben wir noch speziell für den Particle haben wir noch ein Shield gemacht.
Wo dann das Vertragen entfällt und man sozusagen Plug and Play das Ding aufstöpselt und quasi ohne Breadboard loslegen kann.
So. Also das, was wir hier haben mit einem 3D-Drucker, ein Gehäuse gebaut und das Ding steckt da drin. Und
das ist super. Also, also das ist hier so zwei Daumen breit, sehe ich das vor mir. So in der Hand. Und ja, hat eine schicke Form auch. Du sagtest jetzt gerade, es wird größer. Was hat denn das jetzt für einen Preis und wie skaliert der Preis bei der Größe? Könnt ihr das schon dazu was sagen? Oder?
Das hängt extrem von der bestellten Menge ab.
Ja, so,
das skaliert wirklich mit der Menge vorrangig und dann auch mit der Größe. Aber
weil das sozusagen auch mit der Abnahme der Displays beim...
Damit skaliert der Preis.
Okay. Müsste dann jemand so wie Adafruit oder so aufstellen, wo die ganzen Maker kaufen und dann eben entsprechend Bedarf erzeugen? Ja.
Das ist natürlich ein Bereich, wir haben, Robert hat es vorhin schon gesagt, 150 Bäcker gehabt. Das ist wirklich schwierig. Bei 150 ist man in einem Bereich, wo man eigentlich das nicht mehr alles per Hand, jedes einzelne selber anfassen will, aber es lohnt sich für 150 auch nicht, das irgendwie an einen Contract Manufacturer zu geben. Ja. Da haben wir versucht, irgendwo ein Mittelding zu finden. Also wir haben die Elektronik in China bestellt und bestücken lassen, haben es also nicht per Hand gelötet und haben hier nur noch die letzten Handgriffe gemacht, haben noch ein paar Sachen aufgelötet, haben die Displays da reingeklebt, haben es reingesteckt und es war doch noch am Ende viel Arbeit nötig.
Und wie war da so die Ausfallquote?
Na, die war nahe null, würde ich mal sagen. Also ich meine, das kam ja alles getestet an. Die PCB-Module wurden vom, die auch relativ einfach sind, wo auch wenig kaputt gehen kann. Da sind, ich kann es ja mal sagen, da sind ein paar Kondensatoren drauf, eine Spule, zwei Transistoren und dann, was quasi noch speziell ein Gimmick von uns ist, ist ein Beschleunigungssensor. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Ja, cool.
Und was sind gerade überrascht? Was der Trick hinter dem Beschleunigungssensor? Robert, deine Idee, vielleicht erklärst du es.
Ja, das haben wir im Prinzip nochmal, also Beschleunigungssensor ist ja auch ein super spannendes Ding, was man also mit Arduino...
Temperatursensor auch?
Temperatursensor
auslesen?
Den kann man auslesen, ja. Allerdings ist der sozusagen jetzt nicht super genau. Also das ist quasi, man hat keine Nachkommastellen und das ist nur so eine...
Aber er ist da, cool. Also den und jetzt gibt es noch ein Gyro dazu.
Es gibt genau einen Beschleunigungssensor. Da kann man sozusagen, ja, das kann man halt nutzen einerseits, um sozusagen die Lage von dem Display zu erkennen und dann den, auch den Bildinhalt sozusagen anzupassen, ob das jetzt Porträt oder Landscape-Modus sozusagen ist. Und das zweite, was ich eigentlich cooler fand, war sozusagen, dass man die Dinger können ja auch erkennen, sozusagen, es nennt sich Tap Detection.
Oh ja,
natürlich. Quasi, cool. Und damit kann man sozusagen halt, hat man eine einfache Form oder sozusagen ein Touchscreen für Arme sozusagen, wo man mit einem Tipp oder mit zwei Tipp irgendwas machen kann. Das Ding, also man kann es sogar aufwecken, sozusagen. Also man kann
drauf tippen, klar.
Dann wacht der Mikrocontroller auf, macht irgendwas, zeigt es an, geht wieder schlafen.
Ja. Das ist so, okay, also dieses Tap-to-Click, das kann ich mir noch vorstellen, aber du meintest gerade Touch Display, war das jetzt in der Euphorie etwas übertrieben?
Ja,
oder kannst du da schon mal,
hast ein einfachste Touch-Display, was du dir vorstellen kannst. Genau. Die ganze Display-Fläche ist ein Button.
Okay. Ja, aber es ist, wir hatten gestern erst drüber gesprochen, mit Gyros kann man ziemlich viel Sachen machen.
Also ist echt coole Teile.
Wenn man da ein bisschen reinhackt, also kann das durchaus sein, dass man auch sozusagen, man sieht ja dann vielleicht auch mit der Hand, in welche Ecke man geht.
Also es gibt ein Forschungsprojekt, das ist schon ein paar Jahre alt, wo mit 2 oder 3 Gyros Oberflächen von Küchenmöbeln und so weiter zu Eingabeflächen umgebaut wurden. Und ich weiß nicht, hier ist jetzt eins drauf.
Ja,
mit
ja.
wie viel Achsen?
Drei
Achsen, ja. Die, okay, da kann man jetzt wahrscheinlich nicht so viel machen, aber das war wohl so genau, was sie da mit dem Zeug gemacht haben, dass man auf der Fläche in eine Tastatur simulieren konnte. Da hatten die einen Aufkleber mit Tastaturen, dann hat man auf dem Tisch rumgetrommelt und dann hat er die entsprechenden Buchstaben rausgeholt.
Ja, wenn du 26 Displays kaufen würdest und die ganze zusammenschalten, kannst du da auch eine super Tastatur drin machen.
Richtig.
Ja, das, was mich, ich habe es gestern schon gesagt, irgendwie am meisten geflasht hatte, aktuell mit Gyros irgendwie Leute bespitzeln, hat einfach so Handys auf den Tisch gelegt und die eingebauten Gyros haben halt, oder Beschleunigungssensoren haben halt einfach gemessen oder sozusagen mitbekommen, was die Leute im Raum geredet haben.
Ja,
das ist ja gut und ziemlich abgefahren.
So das gibt's ja nur mit allem, das kannst du auch mit Radar oder mit WLAN, glaube ich. Da gab es Forschungsprojekte, dass am WLAN-Signal können die Schwingungen vom Kehlkopf gemessen und dann auf die Sprache zurück. Also gerade.
Ja, okay, glaube, da muss aber ein sehr, sehr sauberes Testfeld. Also darf sich halt
auch nur kleines bewegen. Du brauchst also nur die Rechenleistung, das rauszurechnen. Also das Militär macht schon seit den 80er Jahren mit sowas Radar.
Warum auf einmal?
Ja.
Was nicht wissen.
ja, das ist natürlich richtig cool. Also das ist ja also nicht nur ein Display, sondern halt im Prinzip auch ein Sensor für diverse Sachen.
Genau.
Und letztendlich ist das dann auch wieder nur die, wie soll man sagen, Einfallsreichtum von den Leuten, die damit basteln. Die Displaygrößen, die ihr jetzt hier habt, sind
1,1 Zoll.
1,1 Zoll. Und hier steht 148 mal 70 Pixel.
Genau.
Ja. Was 150 dpi sind, das richtig. Ist schon eine ordentliche Auflösung.
Ja.
Ja. Und 500 Mikrometer dick.
Genau. Und 4 Graustufenlevel. Wenn man mal die
zwei das ist,
Zustände.
Das ist, kann man vielleicht auch sagen, das ist auch eine Spezialität, die nicht unbedingt jedes Paper-Display, was man so kaufen kann. Man kann sie auch bei Alibaba oder AliExpress voll aus China von Pervasive heißt die Firma, kann man sich auch welche kaufen. Die gehen zum großen Teil allerdings nur schwarz und weiß. Die können diese 4 Graustufen, die wir jetzt machen, nicht. Das sind aber vor allem politische Sachen, dass E-Ink nicht möchte, dass jeder ihrer Konkurrenten halt dieses, ja, ich sag mal, den vollen Funktionsumfang machen kann.
Ja. Genau. Und um nochmal auf die Kleine des Displays zurückzukommen oder auf die kleine Größe, quasi um das Thema Lesbarkeit dann nochmal zu verbessern, haben wir nochmal 2 Funktionen zu dieser Adafruit Library hinzugefügt. Das eine ist quasi ein Scrolltext, das heißt, man kann halt irgendeinen String übergeben und quasi in der größtmöglichen Schrift über das Display durchlaufen lassen. Das ist quasi noch eine neue Funktion. Und das zweite ist auch eine Funktion, in dem man sozusagen einen größeren Text oder einen größeren String in Einzelworte zerhackt werden und quasi direkt hintereinander angezeigt werden. Das ist auch eine Technik, mit der man eigentlich relativ gut auf kleinen Displays lange Texte lesen kann. ich glaube, es heißt
RSVP?
Ja, Read Serial Visual Presentation oder sowas.
Ich hatte also, das mal irgendwie gesehen, dass man damit irgendwie schneller lesen
genau.
und Texte erfassen
ja, genau.
ja, können, soll, wenn ja. man nicht mehr so von rechts
nach links scrollt. Ja, genau. Die Augen sind dann sozusagen fixiert auf einen Punkt und dann werden an dem Punkt die Worte hintereinander angezeigt und zwar zentriert auf den ersten Konsonanten oder irgend sowas.
Ja, lokal. Genau.
Und das führt dazu, dass man im Schnitt, oder zumindest gibt es eine Theorie oder Leute, die das vertreten, dass man damit sozusagen Texte an sich schneller, also es ist für die Augen weniger ermüdend und man kann kurze Texte schneller lesen damit.
Hat den Nachteil, man zwinkert nicht mehr. Muss man die Augen aufhalten.
ja.
Sonst hast du was verpasst. Das Not dazwischen oder so.
Ja, gut. Ja, genau. Ob das wirklich so ist, das müssen die Leute dann selber rausfinden, indem sie so ein Ding nehmen und ausprobieren.
Damit
so
spielen.
Genau. Also so, also mir fallen gerade ein Dutzend Projekte ein, die man damit lösen könnte.
Und ja, habt ihr schon über Projekte oder wollt, also das ist ja bestimmt vielleicht sogar aus einem Wunsch heraus, das ist ja meistens so, habt ihr da irgendwie eine Idee, was ihr damit machen wollt, also für euch selber oder wolltet ihr einfach nur dieses Display machen?
Na, wir haben jetzt keine konkrete Idee sozusagen für das Ding, aber es sind so die klassischen, also wenn man jetzt guckt nach Arduino-Projekten, gibt es ja zuhauf
sozusagen. Ja, alle wollen immer Displays rantun.
Smart Home oder Temperaturüberwachung oder Füllstandüberwachung oder solche Sachen, die sozusagen sich in größeren Abständen bewegen, wo man vielleicht lieber eine Batterie oder wo man mal kein Kabel will, sondern wo man irgendwas will, was halt kurz immer aufwacht, was updatet und dann wieder schlafen geht.
Genau. Du hattest schon mal so einen heimlichen Prototypen vorhin mitgebracht, der auch ein bisschen Batteriestrom hatte und auch ohne Kabel lief.
Genau, also das ist so eigentlich die Zielanwendung oder das ist ein bisschen die Richtung, die das Ding ausmacht.
Ne? Das ist genau diese Internet of Things-Kerbe, in die das schlägt, die jetzt gerade aktuell ist. Also es gibt Mikrocontroller, die extrem wenig Stromverbrauch haben, die auch gleich noch Bluetooth, Wi-Fi, alles mit an Bord haben. Ja. Das gibt Sensoren, die wenig Strom verbrauchen und eigentlich, was es nicht gibt, sind Displays.
Mhm.
Und genau das ist das, was man denn, wenn man ein Display in seinem Headless-Projekt dann da irgendwo haben will, dann will man eigentlich sowas haben, wenn es dann möglichst lange von Batterie ohne Nachladen und alles laufen
Batterie soll. Batterie ist übrigens das eine andere Sache, die auch regelmäßig irgendwie gebraucht wird, sind kleine solarbetriebene Sachen.
Ja, unbedingt, genau. Ja,
die, da kann, also wenn ich nicht die Fläche habe, einen Quadratmeter Solar auszulegen, sondern nur so die, was weiß ich, 5 Zentimeter mal 1,5 Zentimeter oder sowas, da ist mit LCD oder auch mit LED, braucht man da gar nicht anfangen.
Ja. Also auch so, genau, so Energy Harvesting Richtung oder selbst NFC ist eigentlich eine denkbare Richtung, dass man sozusagen per NFC die Energie aufsammelt, um dann quasi ein Update gerade so zu machen und dann hat man komplett batterieloses.
Oder auch ganz einfache Sache, Ladezustandsanzeige, die keinen Strom selber braucht. Ne? Weil was nützt mir irgendein Display, was dann langsam meinen Akku leer macht? Und ein Mikroampere oder so dürfte unter der Selbstentladung von üblichen Akkus liegen.
Also, ja gut, solange du das Update nicht machst. Ne?
Ja klar, logisch.
Das Display-Update ist, du hast dein, klar.
Da hast du dann 4-5 Milliampere und selbst das ist absolut beherrschbar. Ja.
Das muss man auch so ganz ehrlich sagen. Also aus einer zum Beispiel so einer kleinen Solarzelle, wo du gerade gesprochen hast, kriegen wir es nicht komplett selbst betrieben.
Ja,
klar, also das muss schon zwischengespeichert werden und dann eben über eine Zeit gesammelt und dann kann man alle Stunde vielleicht mal ein Update machen oder sowas in der Richtung, je nachdem, was man da für eine Anwendung hat.
Ich habe da mal rumgebastelt. Kennt jeder diese Lichterketten, die man im Baumarkt und so und in Krabbelkisten und so, da hat man halt eine kleine Solarzelle von, keine Ahnung, 10, 15 Quadratzentimeter, wenn überhaupt. Die lädt einfach einen Akku und da habe ich dann damit einen ESP betrieben, der halt einen Temperatursensor draußen macht und das per WLAN reinschickt.
Mhm.
So. Das funktioniert und das macht er einmal pro Stunde und das reicht.
Genau,
das ist und an so ein Ding baue ich damit ein Display ran, ohne dass das irgendwie ein Problem wird, wo ich mit anderen Displays anfangen muss zu rechnen.
Ja, da wird dein Wi-Fi wahrscheinlich eher das Problem in der Stromaufnahme werden, als das Display dann in dem
Fall. Ja. Genau. Das muss jetzt nicht so lange laufen, aber da hätte dann mein Temperatursensor noch eine Anzeige, wie warm es ist oder kalt oder was auch immer. Ja. Und also ihr habt ja jetzt schon gesagt, man kann das kriegen, also könnt ihr nochmal eure Webseite durchsagen, wo man das Projekt sich richtig angucken kann?
Genau, also auf www.crowdsupply.com. Was auch so eine sehr spannende Seite ist, weil quasi da alles voll solcher ähnlichen Projekte auch irgendwie ist, also von Bastlern für Bastler, sag ich mal. Genau, und dort unter dem Stichwort Paperino kann man dann sozusagen nochmal nähere Informationen finden und wenn man Interesse hat, das quasi auch
kaufen. Wir haben bei Hackaday.io haben wir ein bisschen das Projekt quasi im Manufacturing oder im Prototypenbereich begleitet, auch ein bisschen was dazu aufgeschrieben. Mhm. Klar, eine GitHub-Seite haben wir, wo der ganze Source-Code, die Hardware-Daten liegen. Außerdem haben wir da auch noch so ein paar, so ein bisschen Dokumentation, Datenblätter, Hookup-Guide, Examples, einfach um dann, wenn es losgeht und dann unsere ersten Bäcker dann ihre Displays bekommen, dass sie nicht ganz da alleine gelassen werden.
Habt ihr eigentlich schon mal auch eine größere, mittlere, kleine Anzahl für euch selber zur Seite gelegt oder gehen die alle komplett erstmal raus an die Leute? Ich frage halt für eine bald anstehende Veranstaltung vom Chaos Computer Club.
Ja, wenn man das mal zeigen
auch könnte, gerne genau. Mit Kids mal ein bisschen rumlöten.
Das ist genau das, weil wenn du das anguckst, was wir hier mitgenommen haben, das ist nicht das Allerschönste, da haben wir die Klebung hier nicht so richtig hinbekommen. Und
wir haben sehr
hohe Qualitätsansprüche. aber momentan natürlich das Beste, was wir da hatten, haben wir unsere Bäcker rausgeschickt und wir haben erstmal nur die B-Ware da behalten. Klar, ist der Kunde zuerst.
Der Kunde natürlich. Aber ja, wenn, also ich denke, dann spätestens im nächsten Jahr vielleicht wird davon auch ein bisschen was bei den Datenspuren.
Ja,
angucken, auf einmal bis dahin habt ihr es hoffentlich schon selber gekauft.
Auf den Seiten, was wir gerade gesagt haben, da steht auch, wie man euch erreichen kann.
Genau.
Oder überhaupt so Support, wenn Leute sagen, ja toll, jetzt habe ich sowas. Wie kriege ich es angesteuert? Irgendwo Hilfe auf den Seiten,
wie genau, einfach gesagt fragen. Hat,
ist alles
unbedingt.
Genau. Ich würde sagen, wir packen diese Links auch nochmal in die Shownotes rein.
Ich versuche das mit den Shownotes mal. Auch ich habe noch ein paar Bilder gemacht. Ich hoffe, das kann ich alles zusammen frickeln und dann irgendwie da reintun.
Unbedingt.
So. Ich hatte mir ja dann noch ein paar andere Projekte aufgeschrieben, sozusagen von der Konkurrenz. Also ich habe hier so ein Raspberry Pi Display, gibt es irgendwie auch so ein E-Ink Display. Papyrus E-Paper.
Ja.
Weiß ich nicht, habt ihr euch das schon mal angeschaut? Also der Preis, den ich hier sehe, oder die Preisspanne ist halt von 40 bis 80 Euro ungefähr. Ich weiß gar nicht, wie ist euer Preisbereich eigentlich? Da haben wir das schon gesprochen.
Ja, was sie gesagt haben halt.
Haben sie es gesagt? Habe ich es verpasst?
Ja, das ist abhängt von der
Also im aktuellen, wie nennt man das, in der Welle der aktuellen? Oder?
Also es fängt an, wenn man wirklich nur die Minimalvariante mit Treiberboard und Display nimmt, bei $30. Mhm. Und dann, wenn das Shield oder das Breakout-Board dazukommt, dann sind wir bei, $39, genau. Mhm.
Also auch immer noch weit unter dem Raspberry Pi E-Paper Screen, den ich vielleicht hier auch noch in irgendeinem Tab geöffnet habe. Oder auch nicht. Ja. Habt ihr euch da vorher schon noch andere Projekte angeschaut eigentlich?
Ja. Und da ist es oft so, also die sind, keins davon funktioniert mit so einem organischen Halbleiter, wie es unseres tut.
Also die sind auch starr.
Die sind alle. Mhm. Alle starr, alle glasbasiert. Mhm. Und da ist es so, dass die meisten auch keine vier Graustufen ansteuern können, wie wir das machen und auch nur diesen einen, wir hatten ganz am Anfang mal über Update-Modes geredet. Mhm. Dieses Full-Update, was eben so viel flackert, aber eben das beste Bild macht, die meisten können nur das und wir können noch, das kann man sich dann auf unserer Hackaday.io-Seite angucken oder auf unserer GitHub-Seite, da haben wir das dokumentiert, wir können noch andere Update, also die Partial-Updates, die eben nicht so viel flackern, ein bisschen schöner aussehen, ein bisschen schneller sind, vielleicht nicht ganz so ein schönes Bild auf Dauer haben, also man soll es nicht immer machen, aber das sind so die Sachen, die wir halt können, wobei ich jetzt nicht über die Konkurrenz lästern will, oder ich sage Konkurrenz mal in Anführungszeichen, weil wir sehen uns jetzt nicht unbedingt hier als großen Player, sondern das vollkommen als Freizeitprojekt. Genau. Die anderen machen es nicht, weil sie es nicht könnten, sondern weil sie nicht dürfen. Das ist das, was ich vorhin meinte, dass E-Ink eben für seine Kunden da bestimmte Grenzen setzt und sagt, was die eben mit ihren Displays machen dürfen und was nicht. Und wir kaufen das Display eben auch von einer Firma, wo wir Zugriff auf diese Funktion kriegen.
Vielleicht habe ich es verpasst am Anfang, weiß nicht, wie tief ging jetzt die Ansteuerung, also über eure Library, wie genau kann ich das Display selber ansteuern? Also du hattest ja diese Pulse-Modes irgendwie erwähnt und also ich kann die abrufen oder nur eine Kombination oder kann ich nur sagen, mal mal jetzt dieses Bild oder?
Ja, es gibt also diese Adafruit Library, auf der das im Wesentlichen basiert. Die hat quasi so einfache Zeichenfunktionen, also sowas wie mal einen Punkt oder mal eine Linie oder schreibe den Buchstaben X oder das Wort Z. Mhm. Also das ist sozusagen so, die Grundfunktionen sind damit da oder genau. Und dann in dem Grundmodus wird dann, gibt es dann eine Funktion Update und dann passiert quasi in dem Moment, wo die aufgerufen wird, passiert dann das eigentliche Update. Mhm. Und dann kann man sozusagen noch optional zum Beispiel halt andere Update-Modes hinzufügen. Mhm. Aber genau, das ist auch so gehalten, dass man sozusagen eben das nur, wenn man da tiefer einsteigen will, das dann auch machen kann, sondern genau. Der Grundgedanke war eigentlich wirklich mit 8 Zeilen Code quasi erstmal was hinzukriegen und wenn man dann Interesse hat an weiteren Sachen, dass man sich dann da so Schritt für Schritt vorarbeiten kann.
Also der geneigte Hacker kann auch noch ein bisschen tiefer reingehen und ein bisschen
da kann man gerne nachstochern
dann. Ne? Genau. Spielen und dann vielleicht doch ein schnelles Display hinbekommen.
Ja. Und die, die einfach bloß was anzeigen wollen, für die sind es halt, wie du gesagt hast, 8 Zeilen Code.
Ja,
richtig. Also die Einstiegshürde, das zu nutzen, ist sehr gering.
Das war das Ziel. Schauen wir mal, ob das alles so funktioniert, aber das war der Anspruch, das sozusagen wirklich, möglichst vielen Leuten einfach zu machen,
genau.
Als es bisher ist, sozusagen.
Und wer jetzt nicht unbedingt auf Arduino steht, sondern meint, das selbst machen zu müssen, kann sich gerne trotzdem unsere Library angucken. Im Wesentlichen sind das SPI-Signale, die wir dann noch schön verpackt haben und kann das in seine eigene Toolchain gießen. Mhm. Also genau deswegen ist es ja auch Open Source und wir laden da jeden ein, auch gerne vielleicht für ein Raspberry eine Library zu schreiben oder einen Treiber. Mhm.
Das ist cool.
Mhm. Absolut.
Ja.
Ja.
So.
Ich sehe hier das Ende. Na, ich hatte noch einen Punkt, hatte ich mir noch aufgeschrieben, und zwar euer Testing-Rig war dort irgendwie zu sehen. Ja. Das fand ich noch ganz nett.
Also du redest jetzt von unserer Hacke der IO-Seite.
Von der Hacke der IO-Seite.
Da haben wir Logs geschrieben. Das ist, der allererste Log ist das Testing-Rig. Da musst du mal gucken bei View All Logs und dann ganz unten.
Logs bin ich, genau. Ach, dann ganz unten.
Genau. Mhm.
So, hören Sie Leuten beim Scrollen zu. Das hier?
Nee, warte mal. Hey, das ist hier. Guck mal, hier, genau. View All 9 Project Logs.
Ganz unten.
Genau, und da haben wir als allererstes haben wir da einen Testrig gebaut, weil wir haben ja am Ende, wie viel? 200 Module bestellt, die ja alle einmal durchgetestet werden müssen. Am besten kontaktlos, weil wenn man die irgendwo eingelötet hat, dann sind sie nicht mehr gut zu verkaufen. Und also mussten wir uns da was ausdenken, wie wir das getestet kriegen.
Node-MCU, oder?
Nee, das ist ein Partikel.
Also dieser
Photon-Partikel.
Ah, okay. Das ist
Partikel-Photon andersrum.
Mit eingeklebten WLAN-Modulen.
Genau. Mhm. Genau, und was wir da eben machen, das kann man sich dann ja gerne auf unserer Hacke der IO-Seite angucken. In dem Testrig, da haben wir da im Wesentlichen Pogo-Pins drauf. Da kann in unser Modul draufgedrückt werden. Also über diese Federkontakte machen wir dann am Ende so die elektrischen Kontakt. Dann haben wir einen Button und eine LED, quasi das Einfachste an I.O., was wir so finden konnten und gerade noch mit rumliegen hatten, haben uns dann eben das Particle Photon dann damit draufgelötet, um da eine Steuereinheit zu haben und haben dann da einfach unsere Testsoftware am Ende oder Testfirmware auf den Photon draufgeladen und dann da alle nacheinander durchgetestet. Hm.
Jo.
Ja, cool. Ich hoffe, denke, ich könnte jetzt hier noch eine Weile rumscrollen und gucken, aber
machen wir hier gerade noch. Also die Links finden sich dann in den Shownotes.
Genau,
und da kann jeder selber für sich gucken. Also sollte man auf alle Fälle mal angesehen haben.
Definitiv,
ja. Das ist, wie man sieht, man kann tatsächlich richtig coole Projekte, die auch richtige Hightech-Projekte sind, zu Hause am Küchentisch bauen. Also da braucht man kein großes Labor. Man muss sich ein bisschen einarbeiten.
Genau.
Und kann richtig cooles Zeug machen. Jo. Okay. Noch irgendwelche Anmerkungen oder so? Kommt gerade an den Punkt, also für mich sind jetzt erstmal alle Fragen beantwortet und eine weitere Million entsteht gerade.
Ja, die, man will jetzt nur noch das Gerät in die Hand nehmen,
genau,
und anfangen.
Genau.
Da, lass mich Code schauen. Genau, ich weiß nicht, der letzte Podcast ist ein paar Jahre her. Mhm. Der war beim 31C3. Vielleicht macht es doch Sinn, irgendwie nochmal kurz Werbung zu machen für die aktuellen Zuhörer oder die Zuhörer der aktuellen Sendung, dass wir gegen Ende des Jahres im September, ich habe das Datum wieder genau, nicht im Kopf, die Datenspuren veranstalten. Der
Chaos Computer Club Dresden. Datenspuren.de
steht sogar das Datum.
Genau.
Und das ist eine kostenlose Veranstaltung, die sich um Technik und dieses Jahr sogar ein bisschen um Medien. Und wie hat das genannt? Es gibt nochmal so einen extra Track wahrscheinlich. Es wird gerade gearbeitet an einem extra Track, der so Medienkompetenz und so beinhaltet. Also wir versuchen niederschwellig zu sein und ja, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Und dazu laden wir ein. Es kostet nichts. Kommt vorbei, hört euch die Vorträge an, kommt mit den Leuten in Kontakt und habt Spaß. Und man kann sich auch die TSDs anschauen. Mhm. Die Techniksammlung Dresden ist immer ein Besuch wert.
Also es ist definitiv eine Veranstaltung, die auch für Nicht-Techniker geeignet ist. Also der gesellschaftliche Punkt von Technik und auch von, generellen Entwicklungen wird dort natürlich, also der war noch nie irgendwie, dass der da komplett rausgelassen wurde. An den letzten Jahren wurde das halt auch ein bisschen mehr. Hm. Es gibt hardcore-technische Themen, es gibt gesellschaftliche Themen und. Nette Menschen.
Ja.
Eine wirklich coole technische Sammlung. Lohnt sich definitiv hinzugehen.
Ich bin da.
Ja. Okay. Die Antwort. Dann bringt eure Geräte mit, dass das genau, die Leute
das
sehen.
Super, ja.
Unbedingt.
Es wird auch wieder so ein Junghacker-Track geben. Da wird auch ein bisschen gelötet und Sachen rumgespielt.
Ja. Es sind auch ältere Leute da, die das sehen wollen. Da bin ich mir sicher. Das ist nicht nur die Kids.
Der heißt nur so.
Ja, genau.
Die Treffung der Eltern.
Also wenn ihr älter seid, könnt ihr da auch hinkommen und rumlöten.
Ja.
Da freuen wir uns auch drüber.
Cool. Okay, dann war das die Sendung 51.
Ja.
E-Papier, elektrisches Papier mit Markus, mit Robert, Alex und Rob. Und wir sagen tschüss, bis hoffentlich
wir bald machen zu jetzt wieder mehr von dem Zeug.
Wir immer wieder machen wir mehr und du machst vielleicht auch wieder eine Sendung Radio.
Radio, demnächst. Ja, gestern gab es eine, da ist leider, das sollte man vielleicht mal sagen, der Mitschnitt flöten gegangen, weil die Platte von dem Rechner, der das aufnehmen sollte, übergelaufen ist.
Oh nein.
Ja, dass sowas passiert halt und falls jemand irgendwie das
Mitschnitt hat,
dann würden wir das gerne als Podcast auf unsere Webseite tun, aber zurzeit ist der in den hexadezimalen Hardes verschwunden.
Wir freuen uns über Datenzuschriften.
Genau.
Okay, von euch noch irgendetwas anzumerken?
Ja, danke für die Einladung.
War schön. Sehr gerne, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Auch
guten Einblick gegeben in ein cooles Projekt.
Absolut.
Freuen uns. Und mehr davon in Dresden, mehr davon. Und wir hören uns wieder. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.